sehen, was machen die anderen. Sich selber immer wieder präsentieren, ihr kennt das, oder? Da die Haltung, der richtige Winkel, dass man auch sicher im richtigen Winkel dann dorthin kommt. Ich glaube aber, das ist nicht nur das Thema der Jungen, sondern ich glaube, das ist ein Menschheitsthema und ich glaube, das ist ein Thema schon seit immer. Wie viel Anstrengung unternehmen wir, um uns in einem gewissen Licht zu präsentieren? Ich habe die letzten Wochen ein Gespräch mit einer Lehrerin, die gesagt hat, ich bin seit Jahren in dieser Schule, wo ich unterrichte, unter Druck. Und ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Ich tue dreimal so viel vorbereiten, wie ich früher noch vorbereitet habe. Sie ist seit 20 Jahren Lehrerin und schon seit 20 Jahren an dieser Schule. Aber sie sagt, in den letzten 5 Jahren vielleicht investiere ich 3-mal so viel. Nur zum ja keinen Fehler machen. Zum ja alles perfekt zu machen. Und nicht etwa wegen der Kind. Sie sagt, Kinder haben mich gern. Kinder kommen gern zu mir in die Schule. Aber es gibt da eine Mutter. Es gibt eine Mutter, die macht mir das Leben schwer. Und weisst was? Wenn ich einen Fehler mache, dann wird genau mein Fehler gesehen. Und nicht alles Gute. Sondern an diesem Fehler werde ich aufgehängt. Und nur um diesen Fehler geht es am Schluss. Und ich kann machen, was ich will. Das Bild, das die Schulbehörden, das die Eltern von mir haben, das ist gemacht. Ich kann nichts verändern an dieser Situation. Und sie geht fast kaputt an dieser Situation. Gesehen und gesehen werden. Wir möchten alle gern wahrgenommen werden. Wir möchten alle gern gesehen werden. Ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht danach, dass wir so wahrgenommen werden, wie wir wirklich sind. Dass wir so dürfen sein, wie wir sind und das okay ist. Und gleichzeitig fällt es uns derart schwer, uns so zu zeigen, wie wir sind. Wenn wir den Eindruck haben, ich passe nicht ins Bild. Wenn wir nicht wissen, was dann passiert, wenn der andere mich sieht, wie ich wirklich bin. Das Risiko einzugehen, sich zu zeigen und wirklich gesehen zu werden, ist oft zu hoch. Und ich möchte unter dem Aspekt von gesehen und gesehen werden heute in das Leben von der Hagar hineinschauen, wo wir ja vom Stefan schon einiges gehört haben. Ich finde auch, es ist eine der unfairsten Geschichten in der Bibel, die es überhaupt gibt. Und gleich, glaube ich, ist es eine Geschichte, wo wir so viel für unser persönliches Leben können daraus herausnehmen können. Mein erster Punkt ist, sofern es denn da tut, habe ich irgendetwas falsch gemacht, eingestellt Tannen. Ja, genau. Hagar, eine Frau, die nicht gesehen worden ist. Im ersten Vers, wo Hagar erwähnt wird, lesen wir: Doch Sarai, die Frau Abrams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Das ist eigentlich alles, was wir von der Hagar erfahren. Und gleich sagt der kurze Satz so viel aus. Es war eine Frau. Sie ist vielleicht, wir wissen ihre, von ihrer Geschichte wissen wir nicht viel. Vielleicht war sie ein Geschenk vom Pharao. Abraham und Sarai sind ja, wir lesen das im Kapitel 12, geflohen nach Ägypten. Und wir kennen die Geschichte, auf die will ich gar nicht näher eingehen. Ist auch kein rühmliches Kapitel in dieser Geschichte von Abrahams. Aber dort hat der Pharao sie beschenkt. Und wir lesen dort von vielen Tieren, die sie bekommen haben, von Sklaven und Sklavinnen. Vielleicht war Hagar eine von denen. Eine Frau, eine Sklavin, unfrei, heimatlos, ohne Familie, allein, null Selbstbestimmungsrecht, wir haben es gehört, Stefan hat es schon gesagt, gewohnt, Befehl überzukommen, auszuführen, rechtlos ihrer Herrin ausgeliefert. Eine Frau, die sicher auch Träume hatte, Wünsche, Bedürfnisse. Die haben aber nicht gezählt. Die hat niemand angeschaut. Wir sind keine Sklaven. Wir sind freie Schweizer, leben im Jahr 2023. Und ich habe mir gleich überlegt, vielleicht können wir so das eine und das andere aus dieser Situation nachempfinden. Ich weiss nicht, wie dein Leben heute aktuell gerade aussieht. Vielleicht fühlst auch du dich fremd in deiner Situation, in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, vielleicht manchmal auch in deiner Familie, vielleicht manchmal sogar da in der Gemeinde. Nicht richtig wahrgenommen. Manchmal fühlen wir uns als Sklave von unserer Arbeit, von unseren Umständen. Wir haben den Eindruck, dass wir nicht mitzutragen können, was da von uns verlangt wird, und gleich nichts können zu machen. Keine Einflussmöglichkeiten zu haben. Vielleicht heisst deine Sklaverei auch Überforderung. Überforderung in der Kindererziehung, Überforderung an der Arbeit. Gefangen in Umständen, wo du den Eindruck hast, ich kann sie nicht beeinflussen. Ich weiss nicht, wo du gerade bist und was da anklingt bei dir. Aber das war Hagar ihre Situation. Eine Frau, die nicht wahrgenommen worden ist. Dann ist sie gesehen worden. Dann ist irgendwann der Tag gekommen, wo sie wahrgenommen worden ist. Sarai hat nämlich genug gehabt von ihrer Situation, von ihrem Warten. Wir haben es gelesen in dem ersten Satz. Ich gehe noch mal rasch zurück. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Das ist die Einleitung in diese Geschichte. Und als nächstes kommt Hagar. Das steht sich gegenüber. Und das ist dann auch wirklich das, was dann weitergegangen ist. Sarai hat nämlich den Eindruck gehabt, Gott hat zwar da mal geredet, aber anscheinend muss ich die Situation selber in die Hand nehmen. Und hat da ein bisschen nachhelfen. Und ihren Blick fällt auf Hagar. Plötzlich nimmt sie ihre Sklavin mit ganz anderen Augen wahr. Das gibt es manchmal. Dass man jemanden plötzlich mit anderen Augen anfangen zu sehen. Und sie sieht sie als, Stefan hat so schön gesagt, als Leihmutter und Samenspenderin von ihrem Wunschkind. Hagar wird plötzlich wahrgenommen mit ihrem Potenzial, wird gesehen. Aber es geht nicht um sie selber. Es geht nicht um Hagar in dieser Geschichte. Und es geht auch nicht um das, was sie für einen Preis wird müssen zahlen. Es geht nur um den Egoismus von der Sarai. Es geht nur um die Verwirklichung von ihren Plänen. Vielleicht ist auch das deine Situation, dass du den Eindruck hast, ich werde nur gesehen, wenn ich gebraucht werde. Unsere Selbstgespräche im Kopf verraten uns manchmal, wo wir uns befinden. Vielleicht kennst du den Satz in deinem Kopf, dafür bin ich wieder gut genug. Da kommen sie wieder. Oder sie meldet sich immer nur, wenn sie etwas will von mir. Sonst höre ich nie etwas. Oder auch der Satz, es geht ja gar nicht um mich, sondern nur um das, was ich mache. Nur um das, was ich leiste. Der Sarah in ihrem Plan geht auf. Auch ihr Mann hat da nicht viel zu sagen dazu. Er hakt sich da einfach ein. Spannend, auch da wieder. Es verschliessen alle die Augen vor der Realität. Niemand ist bereit, Verantwortung wahrzunehmen. Niemand ist bereit, wirklich herzuschauen und zu sagen, stopp bis daher und nicht mehr weiter. Alle machen die Augen zu. Wo machen wir die Augen zu? Das ist vielleicht auch eine Frage, wo Gott dich heute Morgen möchte herausfordern und ansprechen. Wo wäre es dran, die Augen aufzutun, herzuschauen und Verantwortung überzunehmen? Herzustehen und zu sagen, so nicht. Bis dahin und keinen Schritt weiter. In der Sarah ihrer Situation haben alle weggeschaut. Alle so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Ja, das ist leider die Taktik, die wir Menschen oft haben. Im nächsten Schritt von dieser Geschichte, wir schauen mal weiter. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Im nächsten Schritt verändert sich der Hagar ihren Blick. Sie kommt eine neue Sicht über. Das Opfer wird zur Täterin. Auch das etwas, wo ganz oft passiert. Es ist so menschlich. Dort, wo wir selber verwundet sind, dort, wo wir selber angegriffen werden, dort geben wir ganz schnell zurück und handeln genau gleich. Ich bin verheiratet und alle Ehepaare wissen genau, von was ich rede. Wenn mein Mann kommt und mir an einem Punkt sagt, hey, da, im Fall. Dort fühle ich mich angegriffen, fühle ich mich verletzt und ein geschlagener Hund beißt. Und ich beiße zurück und sage, aber du, wenn du nicht hättest. Es passiert im ganz Kleinen so oft. Dort, wo wir konfrontiert werden mit unserem eigenen, mit unseren eigenen Schwachstellen, dort geben wir ganz schnell zurück und heben dem anderen seine Schwachstellen vor. Ja, und auch die Hagar hat da Brüllen von ihrer Verletzung an und sieht plötzlich ihre Herrin, Sarai, in einem ganz anderen Licht. Sie sieht, aha, an dieser Stelle bin ich ihren überlegen. An dieser Stelle kann ich mehr, an dieser Stelle bin ich mehr, obwohl sie eigentlich gar nicht wahnsinnig viel dazu beitragen konnte, sondern einfach gebraucht worden ist. Und sie zeigt es ihrer Herrin, dass sie plötzlich eine andere Sicht bekommen hat. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie der Hagar ihren Rücken sich ein gestreckt hat, wie sie ein aufrechter gelaufen ist, vielleicht noch ihr Büchlein gezeigt hat, so oder vierte, fünfte Monat, irgendwann fangen wir es dann auch an zu sehen. Und es war jedes Mal ein Stich ins Herz der Sarai, wo jedes Mal damit konfrontiert worden ist, sie hat etwas, was ich nicht habe. Nie hatte, in all meinen, ich weiss nicht genau, wie alt das da Sarai war, in all meinen 70, 75 Lebensjahren. Verachtung pur. Und da ist es, glaube ich, auch gut, wenn wir einmal in unser Leben ein bisschen einschauen und überlegen, wo sind meine Situationen, wo ich Menschen um mich herum dort brülle von meiner Geschichte, von meinen Erfahrungen anschaue und verletze tue. Vielleicht möchte ich da gerade heute Morgen reden. Und dann, wir wissen, wie es weitergeht. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Sarai ist und bleibt die Herrin. Sie sitzt am längeren Hebel. Sie kann sagen, was jetzt da passiert und wie reagiert sie. Auch da wieder, es ist so menschlich in dieser Situation. Sie schauen nicht her. Sie schauen nicht her, wo sind vielleicht meine Anteile? Was habe ich zu dieser Geschichte beigetragen? Wieder, es ist ein Blickverschliessen. Und als erstes, was macht sie? Sie gibt dem Abraham die Schuld. Du hast sie geschwängert. Du hast mir die Situation eingebrockt. Du. Und der Abraham gibt ihr einfach die Hand frei und sagt, mach du mit ihr, was du willst. Sie gehört dir. Sie ist dein Eigentum. Und auch wieder Sarah, oder? Wieder aus deren Opferrollen raus wird auch sie zur Täterin. Und in dem Moment, wo das schwierig wird für Hagar, läuft sie davon. Einfach weg. Nicht mehr gesehen werden. Weg aus dem Sichtfeld. Aus den Augen aus dem Sinn. Das ist ihre Hoffnung. Und interessanterweise flüchtet sie dort her, wo eigentlich niemand freiwillig hergeht. Wir wissen nicht, ob das eine Kurzschlussreaktion war und sie einfach aus dem Moment heraus gehandelt hat, wo sie gedacht hat, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Jetzt muss ich da einfach weg. Und sie einfach gegangen ist, vielleicht planlos, kopflos. Ich kenne so Situationen aus meinem Leben. In der Zeit, wo wir in Bosnien waren, vor allem in der Anfangszeit, wo mir manchmal alles über den Kopf gewachsen ist, wo ich mich nicht einmal in meiner eigenen Sprache ausdrücken konnte, so wie Tagar da ja auch, wo ich in ihrer Muttersprache reden konnte. Und manchmal die Umstände, das Leben einfach zu herausfordernd geworden ist, da bin ich einfach ins Auto gehockt und weggefahren. Einfach mal weg aus all dem raus. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich habe nicht mehr gewusst, was eigentlich Sache ist. Und ich wollte einfach mal weg. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das sogar schon gemacht. Oder vielleicht kennst du das Gefühl, einfach davonlaufen. Vielleicht war es bei der Hagar auch eine Aktion, die sie sich schon lange überlegt hat. Weil sie gesagt hat, weisst du was, die Wüste ist allemal besser als aushalten in dieser Situation. Wüste hat bedeutet, ins gesetzlose Gebiet zu gehen. Dort herzugehen, wo sich das ganze kriminelle Gesindel, ich drücke es jetzt einfach mal so aus, umgetrieben hat. In der Wüste gibt es kein Recht. Und als Frau, als schwangere Frau, als Sklavin, bist du dort einfach ausgeliefert. Aber Hagar hat weggewählt. Ihre Situation, ihre Verzweiflung war derart gross gewesen, dass alles nicht mehr gezählt hat. Schließlich ist sie da in dieser Wüste angekommen. Und genau in der Wüste wird Hagar von Gott angesprochen. Aus meinem eigenen Leben weiss ich, dass Wüstensituationen oft der Ort sind, wo Gott uns anspricht. Und wenn du nichts von dieser Predigt mitnimmst, dann nimm diesen Satz mit. Wenn du dich vielleicht selber in einer Wüstensituation befindest oder mal wieder in eine Wüstensituation reinkommst, das ist der Ort, wo Gott möchte zu dir reden. Dort wird Hagar von Gott angeschaut, angesprochen. Wir lesen da, der Engel des Herrn, das lesen wir im Vers vorher, da heisst es eigentlich nur, er sprach zu ihr, aber es war eben der Engel vom Herrn gewesen. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Fällt euch auf, dass Hagar an dieser Stelle auf die Frage, woher kommst und wohin gehst, eigentlich gar keine Antwort gibt? Mit dieser Frage, woher kommst und wohin gehst, macht Gott durch seinen Engel, der da der Botschafter ist, der Hagar eigentlich klar, ich kenne dich. Ich bin der, der dich geschaffen hat. Ich kenne dich bis ins tiefste Innere. Ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Ich kenne dich mit deiner Geschichte. Ich weiss, woher du kommst. Ich weiss, was für einen Weg dich bis zum heutigen Tag geführt hat. Ich weiss, wer du bist. Und indem, dass Gott sie anspricht, sagt er ihr, ich möchte mit dir ins Gespräch kommen, ich möchte mit dir reden. Und Hagar, sie spürt das irgendwo. Sie zeigt sich einfach so, wie sie ist. Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, der Sarai. Sie muss gar nichts sagen. Sie muss gar nichts erklären. Es ist alles gesagt. Der Satz, der sagt alles. So bin ich. Und da bin ich. Und ich glaube, da fängt es genau an. Das ist einer der Schlüsselmomente, wo die Hagar, oder wo die Geschichte von der Hagar zeigt, wir müssen Gott nichts vormachen. Wir müssen Gott auch gar nicht viel erklären. Sondern einfach sein in seiner Gegenwart. Uns so zeigen, wie wir wirklich sind. Egal, ob wir gerade auf der Flucht sind, egal, wie es uns gerade geht, uns Gott so zeigen, wie wir sind. Und dann redet Gott weiter zu der Hagar. Wir lesen ab Vers 9, da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich hier unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit liegen. Ich glaube, in diesen paar Sätzen steckt so viel drin. Einiges, was wir vielleicht auf Anhieb gar nicht entdecken. Gott redet zu der Hagar und sagt, ich möchte dir Nachkommen schenken. Und er redet von ihren Nachkommen. Es ist ein Sohn von Abraham. Aber Gott sagt, du wirst Nachkommen bekommen. Er gibt ihr damit eine Perspektive, die weit über ihr eigenes Leben ausgeht. Eine Perspektive, die sie in dem Moment in der Wüste nicht hatte. Und das, was für uns ein bisschen komisch anmutet, mit dem Wildesel und mit einem, der immer Streit hat, der wild ist und unzähmt, damit sagt er ihr nichts anderes als, dein Sohn wird kein Sklave mehr sein. Es ist kein Lastenträger-Esel vom Abraham. Es ist ein Wildesel. Frei, unzähmt, kämpferisch. Er wird in anderen Zuständen, anderen Umständen leben als du. Eine Perspektive, die der Hagar Mut gehabt, Kraft und Motivation. Und dann sagt er ihr, wie er dem Bub soll sagen. Ismael. Weiss jemand, was der Name bedeutet? Gott hört. Gott erhört. Das heisst also jedes Mal, jetzt stellt euch eine Mami vor, Taga, wo ihrem Kind ruft. Und wer Mutter ist oder Kind hat oder Lehrer ist, weiss, wie oft man ein Kind ruft im Tag. Ismael, komm da her. Ismael, mach mir noch rasch. Ismael, komm. Und sie sagt jedes Mal, Gott hört. Gott erhört. Es ist wie eine Proklamation, jedes Mal, wo sie den Namen ausspricht. Gott hört. Gott hört. Er kennt meine Situation. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir an die Punkte kommen oder an den Punkt kommen, wo Gott, wenn er unser Leben hineingeredet hat, dass wir das zu Herzen nehmen und dass wir das aussprechen, laut aussprechen. Gott hört. Gott sieht. Gott ist da. Ich weiss nicht, was deine aktuelle Situation ist. Ich weiss nicht, wo Gott heute genau in dein Leben reden möchte. Oder vielleicht hat er schon in dein Leben geredet. Und du hast etwas erkannt, du hast etwas genommen, von ihm etwas bekommen, dann lebe mit dem. Sprich es aus, immer wieder neu. Sprich es aus als Realität in deinem Leben, über deinem Leben. Egal, ob du es gerade siehst oder nicht und sich es bewahrheitet oder nicht, heb es fest. Und du wirst merken, es wird sich etwas verändern. Mit diesen Zusagen, ich bin und bleibe dein Gott, ich sehe dich, du hast eine Zukunft, ich höre dich und dein Sohn wird frei sein. Mit diesen Zusagen kann Hagar zurück in ihre Situation. Weil das ist das erste Wort, wo an sie gerichtet wird. Gang zurück in deine alte Situation. Aber Hagar geht nicht als die gleiche zurück. Sie hat eine tiefe, lebensverändernde, perspektivengebende Begegnung gehabt mit dem Gott, wo sie sieht. Und sie hat ihn selber gesehen. Auch sie hat Gott gesehen in dem Moment. Gott erkannt, gesehen, wer er ist. An ihren Umständen hat sich wenig verändert. Sie war noch immer eine Sklavin. Vielleicht ist sie auch mit gewissen Fragen oder auch mit gewissen Ängsten zurück in diese Situation. Sie hat ja nicht gewusst, was sie, ich hätte jetzt beinahe gesagt, zuhause erwartet, an dem Ort, wo sie wieder zurückgeht. Ich denke nicht, dass es ihr zuhause war. Aber sie hat das können, weil sie diese Begegnung hatte. Und ich weiss nicht, was Gott mit deiner Situation vorhat. Er kann sie auch verändern. Das ist auch Gottes Möglichkeit. An dieser Stelle hat er die Situation selber nicht verändert, aber er hat Hagar verändert. Sie ist mit einer anderen Sicht von Gott, von sich selber und von ihren Umständen und ihrer Zukunft zurück in ihre alte Situation. Mit diesen Worten möchte ich auch zum Schluss kommen und ich möchte es konkret machen für uns persönlich. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Gseh und gseh werde. In diesem Vers steckt es. Wenn wir von Gott gesehen werden, angeschaut werden, dann heisst das nichts anderes als, er kennt dich und deine Situation. Er kennt deine Geschichte. Er weiss, wo du heute stehst. Er weiss, wie es dir dort drin geht. Und du musst ihm nichts vormachen. Du musst dich bei ihm nicht in ein besseres Licht drücken. Du darfst vor ihm sein, wie du bist. Wenn Hagar gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht, dann beinhaltet das, wir haben einen Gott, der redet. Wir haben einen Gott, der in unsere Situation ganz konkret reden möchte. Und ja, manchmal müssen wir dazu in der Wüste landen. Manchmal müssen wir sie sogar persönlich und selber aufsuchen. Jesus ist in die Wüste gegangen. Und die Wüste ist der Ort, wo wir uns verfügbar machen, wo wir uns ansprechbar machen von Gott. Die Wüste, da haben wir den Eindruck, das ist ein unwirtlicher Ort. Aber vielleicht kann man es auch in unser Leben übertragen und sagen, es ist der Ort, wo du mit Gott allein bist. Wann bist du das letzte Mal in der Wüste gewesen? Du und Gott. Wann hast du Gott das letzte Mal die Möglichkeit gegeben, in dein Leben einzureden? Ich höre so oft, ich höre Gott nicht reden. Ehrlicherweise geben wir ihm ganz oft auch nicht die Chance, zum Reden in unser Leben ein. Wir sind zugetrönt von allen möglichen Stimmen. So vieles wird von uns gefordert. Und dort, was ruhig ist, stellen wir den Fernseher an. Wo kann Gott in dein Leben einreden? Das ist sein Herzensanliegen. Weil er dich nicht nur möchte sehen, nicht nur möchte beobachten, er möchte einreden in deine konkrete Situation. Gib Gott die Möglichkeit, um mit dir zu reden. Weil erst aus dem raus wird das kommen, was dich treibt. Wird deine Proklamation kommen, wird dein Ismael kommen, wo du kannst sagen, und das ist die Wahrheit, die ich jetzt brauche, die ich jetzt damit leben will. Wenn Gott dich sieht, dann hört er dich auch. Er hört dich. Rechnest du damit, dass Gott dich hört? Rechnest du damit, dass du ihn kannst hören? Und wenn Gott dich sieht, dann möchte er dir eine neue Sicht geben. Vielleicht zuerst eine Sicht über Gott selber. Vielleicht möchte ja Gott in einer ganz neuen Art begegnen. Vielleicht möchte ja Gott einen Aspekt von sich zeigen, den du so noch nicht gekannt hast, der dir so nicht bewusst ist. Ich glaube, Hagar hat an diesem Punkt das erste Mal realisiert, es ist ein persönlicher Gott. Ein Gott, der Interesse hat an mir. Ich weiss nicht, was Gott dir möchte geben, dir möchte zeigen von sich. Aber lass dich überraschen, Gott ist so viel mehr, so viel grösser als das, was du heute verstanden hast, auch wenn du schon 80 Jahre mit ihm lebst. Ich hoffe, dass wir nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich weiss, wie das Leben mit Gott aussieht. Wo wir nicht mehr bereit sind, etwas zu erwarten von Gott. Wo uns Gott nicht mehr überraschen kann. Überraschen mit etwas, was wir noch nicht gesehen haben von ihm. Oder wo uns ganz neu konkret wird. Er lässt Hagar sich selber ganz neu sehen. Vielleicht hat sie auch erkannt, wo sie sich schuldig gemacht hat. In dem Innen, von dem erfahren wir nichts da. Aber Hagar war nicht nur Opfer gewesen, sie hat sich auch selber schuldig gemacht. Gott möchte uns einen neuen Blick schenken für uns selber. Aber Gott sieht uns gleichzeitig gerecht. Wir, die im neuen Bund leben, die mit Jesus leben dürfen, das war eine andere Situation. Wir sind gleichzeitig gesehen von Gott immer durch das Bild von Jesus. Jesus sieht uns immer schon gerecht. Und darum müssen wir ihm auch gar nichts vormachen. Weil er uns sieht, wie wir sind in Jesus. Und er möchte uns aber auch nicht dort lassen, wo wir sind. Er möchte uns immer mehr umgestalten in das Bild hinein. Und darum müssen wir uns selber erkennen. Müssen wir uns selber sehen. Und ja, ich glaube auch, dass Hagar eine neue Sicht bekommen hat für ihre Situation. Für ihre Herrin. Für ihre Zukunft. Dort, wo wir Gott begegnen, möchte er uns einen neuen Blick schenken. Wie gesagt, ich kenne deine Situation nicht, aber Gott kennt sie. Und er ist der Gott, der dich sieht. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment von dieser Stille haben, wo wir uns Gott herheben können. Vielleicht mit dieser Frage, was möchtest du mir konkret in meine Situation sagen? Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Danke sagen von deiner Seite her. Danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich geführt hast bis dahin. Und danke, dass du eine Perspektive hast für mich in Zukunft. Ich weiss es nicht, lass du dir zeigen. Und ich will abschliessen nachher diese Stille mit einem Gebet. Und euch dann nachher noch etwas laufen lassen, ein Poetry Slam, wo genau das nochmal aufnimmt. Aber jetzt ein Moment von der Stille. Es ist ein Satz. Vater, du bist ein Gott, der uns sieht. Ein Satz, der so viel beinhaltet. Ich wünsche mir, dass wir in der Tiefe dürfen anfangen zu verstehen, was du alles bist und sagst in diesem Satz zu uns. Ich sehe dich. Ich bin mit dir. Ich höre dich. Lauf nicht davon. Ich bin ein Gott, der Perspektiven gibt. Ich danke dir, dass du redest in unsere Situationen hinein. Und ich danke dir, können wir die Wahrheiten immer wieder aussprechen, sodass wir sie hören und dass sie auch vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt immer wieder konkret werden. Danke, dass du mit jedem von uns einen Weg bereit hast und einen Weg gehst. Und lass uns nicht unseren eigenen Weg gehen. Wir haben auch so viel von Schuld und von Schwierigem gehört in dieser Geschichte. Wenn Menschen nach dir fragen, sich von dir führen lassen, Jesus, dann nimmt unseren Weg eine andere Richtung. Und wir möchten so Menschen sein, die von dir gesehen sind, von dir geführt, die auf dich lassen und deine Wege gehen. Amen.
Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich bin, der ich bin. Jahwe, Gott, Elohim. Ich bin immer da, bin Alpha und Omega. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Bin in der Wüste der ersehnte Regen. Man nennt mich auch Lebensquelle, denn ich stille deinen Durst auf ewig. Ich bin ein König, bin dein Tröster und Erlöser, dein Retter, dein Begleiter. Ich bin dein Lehrer, dein Meister. Ich bin die Liebe, die dich erfüllt und dich umhüllt. Ich bin Licht. Dunkelheit gibt es bei mir nicht. Ich bin dein Hirte, ich führe dich, denn schließlich bin ich dein Vater, dein Papa. Ich bin dein Schöpfer und Macher. Ich bin der, der dich am besten kennt, der dich bei deinem Namen nennt. Ich bin dein Fels, dein Zufluchtsort und mein Wort bleibt für alle Zeit bestehen. Du wirst von mir gesehen. Ich sehe dich. Sehen, ein starkes Verb, zwei Silben. 11 Bedeutungen sind im Duden zu finden. Heutzutage geht es hier auf Erden oft um Sehen und gesehen werden. Es geht darum, sich selbst zu präsentieren, sich im richtigen Licht zu platzieren, sich zu idealisieren, um dann herumzustolzieren. Alles nur, um gesehen zu werden. Dabei verbergen die meisten Menschen ihr wahres Ich. Wirklich gesehen werden sie sicherlich nicht. Menschen sehen oft nicht genau hin, doch das ist nicht der Sinn von diesem Sinn. Wenn ich sage, ich sehe dich, dann meine ich das nicht oberflächlich. Dich sehen bedeutet für mich, dich bis ins Kleinste zu verstehen. Mein Blick geht tief ins Herz. Ich sehe all die Freuden und all den Schmerz. Ich sehe dich alleine auf dem Schulhof stehen, sehe deine zerbrochenen Träume und Ideen. Ich sehe, wenn deine Kinder alles von dir abverlangen und deine Angst im Job neu anzufangen. Ich sehe trotz deiner Beliebtheit deine Selbstzweifel und deine Einsamkeit. Ich sehe deine Narben auf dem Arm, sehe die aufgestaute Wut gegen deinen Nachbarn. Ich sehe, wie du dem Gruppenzwang nachgibst und mich verleugnest, obwohl du mich liebst. Ich sehe aber auch dein Feuer im Glauben. Wenn dir was gefällt, sehe ich das Funkeln in deinen Augen. Ich sehe, wenn du einem Fremden ein Lächeln schenkst oder einen Freund in die richtigen Bahnen lenkst. Ich sehe dein Demonstrieren für Gerechtigkeit, sehe deine Geduld im Ehestreit. Ich sehe, wie du dich für Kollegen einsetzt und deinen Chef trotz Schwierigkeiten wertschätzt. Ich sehe, wie du an andere denkst und dich selbst dabei vergisst. Mein Kind, ich sehe dich, wie du wirklich bist. Du würdest meine Liebe zu dir noch mehr verstehen, würdest du dich einmal durch meine Augen sehen. Ich sehe dich. Du bist mein. Und das wirst du immer sein. Von mir erdacht und gemacht habe ich dich bewusst auf diese Welt gebracht. Du bist von mir gewollt, gehörst zu meiner Familie, meinem Volk. Du bist mein Fleisch und Blut, mein Hab und Gut. Ich habe mich geopfert für dich, denn du bist unvorstellbar kostbar für mich. Du bist ein Unikat. Von dir gibt es keine Kopie, kein Duplikat. Du bist wunder- und bedeutungsvoll. Und für das Protokoll, meine Liebe für dich ist grenzenlos. Dich sehe ich an und ich bin einfach nur sprachlos. Denn du bist ein Kunstwerk, weißt du das? Du bist zwar nicht perfekt, aber weißt du was? Meine guten Gedanken über dich sind zahlreich. Du bist engelsgleich. Du bist von so unschätzbarem Wert, mein Kind. Du wirst von mir begehrt. Du bist einzigartig, liebenswürdig. Du bist mir wichtig. Du bist ein Königskind. Dazu bist du bestimmt. Du bist mir nicht egal. Und ich sage es dir gerne noch einmal. Lerne zu begreifen und zu verstehen. Du wirst von mir gesehen.